Ressourcen.
And Dennis. Ich Laudenburg, da flackert ein Licht. Ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür. Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Jack Nighthawk und ich begrüße Sie zum 10. Tag des Spooktobers. So, die ersten 10 Tage sind vollbracht. Aber ja, ich weiß, es ist noch Luft nach oben. Es kommen ja noch 21. Heute Nacht nehmen wir Sie auf ein oldenburgisches Verbrechen mit, welches sich bis 1902 zugetragen hat. Aber hören Sie selbst. Ich muss wieder los. Ich habe gehört, dass Josie mich sucht. Oh Gott. Ich muss los. Aber zuvor habe ich noch etwas für Sie. Und zwar dies.
Ihr wolltet doch immer schon mal wissen, wie Jack und Josie ums Leben gekommen sind. Hier ein paar wahre Beispiele, die sich genau so zugetragen haben. Nur die Orte, Namen und Daten haben wir geändert.
Band gefährlich. Bei einem Gig einer Band berührte der Gitarrist ein ungeerdetes Mikrofon und stand plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom. Ein Roadie riss noch das Kabel aus der Gitarre, um ihn zu retten. Doch da war es schon zu spät. Er brach auf der Bühne zusammen und starb später im Krankenhaus.
Der Rachemord an einem Richter von Helmut Meinken aus dem Buch Mörderhenker Spökenkram. Am 16. April 1902 drang ein Mann in die Wohnung des Oberamtsrichters Heinrich Becker an der Ecke Hundestraße-Amalienstraße in Oldenburg ein und erschoss ihn. Becker wäre Mitte des Jahres 42 Jahre alt geworden, soweit die schlichte Meldung. Dieses fürchterliche Verbrechen an einen der Richter des Amtsgerichts Oldenburg erschütterte die gesamte Justiz der Residenzstadt und des gesamten Landes Oldenburg. Aber auch in der Stadt selbst und darüber hinaus verbreitete sich der Schreck wie ein Lauffeuer. Alle waren entsetzt. Gestern hat die Kunde einer Tat unsere Stadt durcheilt. So ungeheuerlich und abstoßend zugleich. So unsinnig und voller Unvernunft und Sittehohn entsprechend. Dass darüber alles andere in den Hintergrund getreten ist und wohl niemand, und sei er der gleichgültigste und teilnahmsloseste, wird sich den Eindruck der Tat und den Folgen entziehen können. So war es am Tag darauf in der Zeitung zu lesen. Der Oberamtsrichter war seit 1890 in oldenburgischen Diensten. Kurz vor der Tat war er erst zum Oberamtsrichter befördert worden. Wer war der Mörder? Es war der Bankdirektor der in Konkurs gefallenen Vereinsbank, Wilhelm von Baden-Bruns. Er wollte sich an den Richter rächen. Der Täter von Baden-Bruns, am 2. Februar 1866 in Leer geboren, wo er auch zur Schule gegangen war, hatte ein unstetes Leben mit vielen Stationen geführt. Er wollte anfangs Jura studieren, hatte sich dann aber dem Kaufmannsstande gewidmet und war in das Geschäft seines Vaters eingetreten. Anderthalb Jahre war er in Groningen, danach eine kurze Zeit in Brüssel, dann in Paris, London und New York. Später war er in Smyrna, darauf in Indien und Japan und trieb mit den Eingeborenen Tauschhandel. 1892 ging er nach Europa zurück,
wo er in Hamburg landete. Von dort aus wandte er sich wieder nach Oldenburg. Hier gründete er 1893 mit den Kompagnon Matthiesen und Dählmann, seit 1894 seinen Schwager, die Oldenburgische Vereinsbank Bruns und Co. Die Geschäfte gingen von Anfang an schlecht. Die Bank hatte nicht genug Eigenkapital, insbesondere nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden des Kompagnons Matthiesen. Als die Zeteler Weberei in Konkurs fiel, fand eine Versammlung der Gläubiger statt. Darunter war auch von Baden Bruns. Die Leitung der Versammlung hatte Oberamtsrichter Becker. Und hier gerieten beide aneinander. Denn von Baden Bruns beleidigte in ausfallender Weise die Konkursverwalter, Rechtsanwälte Greving und Lohse, sodass Becker ihnen die Entfernung aus dem Sitzungssaal androhte. Seitdem fühlte sich Baden Bruns einer Verschwörung unter Anführung Beckers ausgesetzt. Die Beweggründe für Baden Bruns Tat lagen auf der Hand. Er sah seine wirtschaftliche Existenz bedroht, seinen Namen ruiniert und jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft vernichtet. Er war voller Hass. So beschloss er, Rache zu nehmen an dem vermeintlichen Zerstörer seines Glücks. Beeinflusst hatten ihn auch die Ereignisse am Vortag, als der Untersuchungsrichter des Landesgerichts Enno Becker, ein jüngerer Bruder des Amtsrichters, zusammen mit einem kaufmännischen Buchsachverständigen eine Prüfung der Geschäftsführung der Vereinsbank wegen Verdachts des Wuchers und der Depotunterschlagung durchgeführt hatte. Die Prüfung hatte von Baden Bruns noch in der Nacht aufgewühlt. Er konnte kaum schlafen. Seiner Frau sagte er, es sei das Beste, er würde sie erschießen. Es sei alles verloren. Er rechne damit, verhaftet zu werden. Am Morgen dann vor der Tat schrieb von Baden Bruns einen Brief, in dem er ankündigte, den Oberamtsrichter Becker zur Hölle zu befördern. Steckte diesen Brief in die Rocktasche und begab sich mit einem geladenen Revolver zu dessen Wohnung. Von Baden Bruns war ein kräftig gebauter, gut aussehender Mann mit dunkelblonden, gepflegten Vollbart und gut frisierten Haupthaar. Nun stand er vor dem Haus an der Ecke Amalienstraße. Nachdem Frau Becker ihn bemerkt hatte und hereingelassen hatte, drang er sofort in die Wohnung des Richters, die in der oberen Etage lag, ein. Becker war gerade im Begriff, das Haus zu verlassen. Und so kam er auf dem Wohnungsflur vom Baden Bruns selbst entgegen und fragte, »Mit wem habe ich die Ehre?« Im nächsten Augenblick erkannte Becker den Besucher und sagte, »Ach so, Herr von Baden Bruns.« Dann wendete er sich der Wohnzimmertür zu, um den Besucher hereinzulassen, und fragte, »Womit kann ich dienen?« In dem Moment wurde er mit zwei Revolverschüssen wortlos niedergestreckt. Schon der erste Schuss, der Becker in den Rücken unterhalb des linken Schulterblattes traf und die Lunge und das Herz durchschlug, war tödlich. Becker brach auf dem Flur vor der Wohnzimmertür zusammen. Blut quoll aus dem Mund. Der Tod trat in kürzester Zeit ein. Frau Becker lief schreiend zur Unterwohnung und wurde dort festgehalten, weil man auch sie für gefährdet hielt. Dann hatte von Baden Bruns, ohne nochmals Gebrauch von seiner Schusswaffe zu machen, sich an Ort und Stelle im Esszimmer eingeschlossen. Er trank erhebliche Mengen von den dort befindlichen Spirituosen und hat dann wie ein Wahnsinniger getobt und geschrien und ein wüstes Zerstörungswerk angerichtet. Er zerschlug die Fensterscheiben und warf Einrichtungsgegenstände durch die Fenster auf die Straße, bis zwei Polizeibeamte erschienen. Unter Hilfe von zwei Arbeitern wurde die verschlossene Tür aufgebrochen. Die Polizisten überwältigten den Täter, drückten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei führte van Baden Bruns wirre Reden. So etwa er sei der König von Siam. So nannte er sich auch immer wieder noch im Gefängnis, wo er weiterhin den wilden Mann spielte. So, dass er nicht vernommen werden konnte. Wahnideen hatte er auch schon früher gehabt. Er litt unter einer extremen Reizbarkeit. Er war erblich belastet, denn in seiner weiteren Verwandtschaft waren mehrere Fälle von Geisteskrankheit vorgekommen. Im Jahre 1897 musste er seine Direktorentätigkeit bei der Vereinsbank unterbrechen, um sich circa ein halbes Jahr lang in der Nervenklinik Dr. Engelke in Bremen behandeln zu lassen. Und 1898 wurde er sogar wegen Geisteskrankheit als dauernd untauglich für den Militärdienst eingestuft. Es wurde viel geredet über diesen Mord aus Rachsucht. Ein feiger Meuchelmord an einem Manne, der durch seinen Beruf gezwungen gewesen war, Stellung zu beziehen. Ein Mord, begangen aus Vorbedacht, aus kaltblütiger Überlegung heraus. Oder hatte er die Herrschaft über das eigene Tun und Lassen verloren, weil seine eigene Willenskraft ausgeschaltet war und er dadurch in sinnlose Raserei geriet? Wer will das als Laie entscheiden? So philosophierte die Zeitung und weiter. Ein Mord, der umso deutlicher wirkt, weil er aus dem Hinterhalt wie ein Überfall an einen Wehrlosen verübt wurde, der in dem Augenblick an alles andere nur nicht daran gedacht haben mag, dass er plötzlich ohne Vorbereitung, ohne Abschied aus dem Leben scheiden musste. Bevor es zum Gerichtsverfahren kam, fand erst einmal, 3 Tage nach dem Mord, die Beerdigung statt. Um 9:30 hielt Herr Pastor Wilkens im Haus der Eltern des Dahingeschiedenen an der Osterstraße für die hart betroffene Familie und die nächsten Angehörigen eine kurze erhebende Andacht ab. Und kurz danach setzte sich der lange Trauerzug in Richtung Gertrudenkirchhof in Bewegung. Unter den Trauergästen waren viele hohe Herren und viele andere Bürger der Stadt. Manche Kranz- und Blumenspenden mussten teils noch neben den schon ganz überdeckten Sarg getragen, teils in mehreren Wagen nachgefahren werden. Auf und bei dem Kirchhof hatte sich eine beträchtliche Menschenmenge eingefunden. In tiefer Bewegung sahen die Trauernden, wie der Sarg in die Gruft versenkt wurde. Dann hielt der Pastor Wilkens eine ergreifende und erschütterte Rede am Grab. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dies Wort Jesu legte sich mir aufs Herz unter den erschütterten Eindrücken dieser Tage. Eine Tat ist geschehen, so furchtbar, dass die Herzen sich erst gesträubt hatten, dies zu glauben. Eine Tat, durch die Stadt und Land erschüttert sind. Eine Tat, so recht geeignet, den erschreckten Auge zu zeigen, welche finsteren Mächte in dieser Welt wohnen. Die Mörderhand hat sich erhoben, wie ein hochgeachteter Mann. Und diese Mörderhand war geleitet, das ist unser unmittelbarer Eindruck, von ungezügelten, wildem Hass, von Rachedurst gegen einen Unschuldigen. Nach einigen Monaten wurde Mordanklage vor dem Schwurgericht erhoben und am 23. Oktober 1902, es war ein Montag, begann das Verfahren unter dem Vorsitz des Oberlandesgerichtsrats und späteren Landesgerichtspräsidenten Niemöller. Dabei waren auch der Vorsitzende Landrichter Meier Holzgräfe und Landrichter Hake als Beisitzer. Die großherzogliche Staatsanwaltschaft vertrat der erste Staatsanwalt am hiesigen Landgericht Oberstaatsanwalt von Fink. Die Verteidigung hatte Rechtsanwalt Ramsauer übernommen. Lange vor Beginn der Verhandlungen waren der Zuschauerraum und die Tribünen schon überfüllt. Kurz vor 10 Uhr wurde der Angeklagte von einem Gendarm auf die Anklagebank geführt. Klar für den Prozess war, dass von Baden-Bruns derjenige war, der geschossen hatte. Zu klären war noch, ob der Mörder zum Zeitpunkt der Tat geistig zurechnungsfähig gewesen war oder nicht. Und wenn, ob er dann die Tat mit Überlegung ausgeführt hat. Im Verhör konnte er sich an nichts mehr erinnern. Nur dunkel erinnerte er sich, dass man ihn festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis und nachher nach Venen überführt hatte. Er wusste auch nicht mehr, wie er am Tage vor der Tat bei der Buchprüfung auf dem Bruder des Amtsrichters Becker und einem Buchrevisor getroffen war. Irgendwie war ihm, als wären in der Nacht zwei Leute bei ihm eingedrungen, um ihn zu ermorden, darunter der Oberamtsrichter Becker als Anführer. In der Verhandlung ging es natürlich auch um die finanziellen Schwierigkeiten der Bank und wie es dazu gekommen war. Der Angeklagte behauptete, damals 40.000 Mark aus eigenen Mitteln ins Geschäft eingebracht zu haben. Außerdem gab er an, in Belgien ein Vermögen von 80.000 Francs zu besitzen. Was aber nicht stimmte. Eigenes Vermögen hatte er überhaupt nicht, sondern 26.000 Mark geliehenes Geld, das er ins Geschäft steckte. Er hatte seinen Kompagnon Mathiesen nach dessen Ausscheiden binnen Jahresfrist seine Einlagen wieder ausgezahlt. Aber auch das Verhältnis mit seinem Schwager Dehlmann war im Laufe der Jahre zerrüttet. Das alles brachte van Baarnbroens wegen der unzulänglichen und später ganz fehlenden eigenen Mitteln in finanzielle Schwierigkeiten. Um wieder aus den Schwierigkeiten herauszukommen, bemühte sich der Angeklagte um eine reiche Heirat. Es kam sogar zu einer Verlobung mit einer Tochter des verstorbenen Forstmeisters Leuthold aus Neudorf in Sachsen, die er 1899 auf Norderney kennengelernt hatte. Die Hochzeit fand im Januar 1900 statt. Die Braut erhielt eine Mitgift von 50.000 Mark, die der Angeklagte sofort für das Geschäft verwendete. Sein Schwager sagte später im Verhör, dass die Bank auf solch ungesunder Basis aufgebaut war, dass er sich gewundert habe, dass sich die Bank so lange habe halten können. Dehlmann meinte auch, dass der Angeklagte ein rohes und freches Benehmen gegenüber dem Publikum gezeigt habe. Er war häufig auch sehr nervös gewesen. Gleich darauf hatte er aber auch wieder sehr ruhig sein können. Es wurden viele Zeugen vernommen und auch medizinische Sachverständige, die teilweise kontroverse Ansichten über die Zurechnungsfähigkeit des Täters äußerten. Van Baarnbroens sei wohl ein jähzorniger Mann, der sehr leicht in große Aufregung gerate. Es deutet aber nichts darauf hin, dass seine Heftigkeit ihm seine freie Willensbestimmung geraubt habe. Dem Punkt, auf den es hauptsächlich ankommen dürfte, war die Entscheidung über die Zurechnungsfähigkeit des Täters. Psychologisch sei die Tat zu klären und werde auch von ihm selbst erklärt als Ausfluss seiner maßlosen Wut und seiner Hassgefühle. Dr. Menkes aus Wenen sagte aus, dass er beim Angeklagten in Wenen keine geistige Störung bemerkt habe. Sein Gutachten lautete auf eine Bewusstseinseintrübung des Angeklagten während der Tat, die aber eine freie Willensbestimmung nicht ausschließe. Die Erinnerungslosigkeit des Angeklagten hielt er für eine Verstellung. Sie sei durch den Alkoholgenuss nur vielleicht zum Teil zu erklären. Dr. Engelken war der Ansicht, es müsse schon in früher Kindheit bei den Angeklagten eine Geisteskrankheit bestanden haben. Die Krankheit habe niemals aufgehört. Und infolge der bekannten, traurigen, geschäftlichen Vorgänge sei diese immer mehr gesteigert worden. Auch der Vater des Angeklagten wurde verhört. Ein großer, stattlicher Mann mit fast vollständig ergrautem langem Bart. Eigentlich befand er sich wegen Verdachts auf Depotunterschlagung und Wucher in Untersuchungshaft. Er hatte lange Jahre in Leer ein Getreideexportgeschäft innegehabt und musste in den 90er Jahren seine Zahlungen einstellen. Sein Sohn habe sehr gut gelernt und sollte deshalb Jura studieren. Aber der Andrang sei zu groß gewesen. So sei er Kaufmann geworden und habe schließlich mit seinem Schwager Dehlmann die Vereinsbank gegründet. Sein Sohn sei schon lange hochgradig nervös und in letzter Zeit fortwährend aufgeregt gewesen. Mehrere früher bei van Baarnbroens in Stellung gewesene Dienstmädchen, bekundeten übereinstimmend, dass seine Ehe eine sehr gute gewesen, dass er aber häufig aufgeregt gewesen sei und sich in dem Wahn befunden habe, dass er verfolgt werde. Er hatte auch ständig einen geladenen Revolver bei sich, sagte eine Bedienstete aus. Und seine Frau berichtete, am Abend vor dem Mordtag und während der ganzen Nacht ist mein Mann in einem geradezu fassungslosen Zustand gewesen. Ständig ist er im Zimmer hin und her gerannt und dann fragte er mich, ob er mich erschießen dürfe, dass alles aus sei. Und kurz nach 7 Uhr ist er dann fortgegangen. Und dann ist das wohl kurz danach passiert. Das Urteil wurde am Mittwoch, es war der 3. Verhandlungstag, gegen Mitternacht verkündet. Tiefe Stille herrschte im auch zu später Stunde noch immer gedrängt vollen Saal, als das Ergebnis der Geschworenen verlesen wurde. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte vorsätzlich getötet habe. Aber sie waren nicht der Meinung, dass er die Tötung mit Überlegung ausgeführt habe. Dafür betrug der Strafrahmen nach Strafgesetzbuch 5 bis 15 Jahre Zuchthaus. Das Gericht folgte dem Antrag des Oberstaatsanwalts Eugen von Fink und verhängte 12 Jahre Zuchthaus und 10 Jahre Ehrverlust. Der Verteidiger hatte vergeblich versucht, das Strafmaß auf 6 Jahre Zuchthaus herabzusetzen. Das Urteil machte auf den Angeklagten, der während der ganzen Verhandlung teilnahmslos dagesessen hatte, keinen Eindruck. Er wurde gleich darauf in seine Zelle abgeführt. Im Publikum wurde das Urteil mit großer Zufriedenheit aufgenommen. Etwa 2 Monate später, am 12. Dezember 1902, erhängte sich van Baden-Bruns im Gefängnis Vechta.
Ich Lodenburg, da flackert ein Licht, ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür, Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium. Katrin lauscht aus dem Harzer Wald, dort wispert die Nacht, uralt und kalt. Sagen und Mythen erwachen zum Klang, ein Echo der Geister so tief und so bang. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium. Rätselgeschichten so fein, an düsteren Orten wir laden euch ein. Paranormale Spuren im Wind zeigen, wie nah uns die Geister sind. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium. Für alle verlorenen Seelen gemacht, ein Ort voller Wunder in finsterer Nacht. Wer horcht, der spürt, was unsichtbar weht, ein Zuhause im Dunkeln, das Geistercafé. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.
Kaffee. Dein dunkles Refugium.